Steine werfen? Ohne mich. Das ist das neueste Buch von Thomas Klappstein. Als Theologe ist ihm auch wichtig.
Autoritäten sind schon wichtig, aber die können nicht in unser Leben hineinregieren. Und wir müssen uns unsere eigenen Gedanken machen, zur eigenen Meinung kommen und diese Meinung auch formulieren und auch danach handeln.
Beispielhaft dafür handelt seine Hauptfigur Sebatia und erzählt über seine Faszination von Jesus.
Und er möchte, dass sich das Leben der Person, die mit ihm zusammenkommt, positiv verändern.
Wir laden Sie ein, mehr über den Autor und Theologen zu erfahren. Am Mikrofon Nina Morsch und in der Technik Christel Kreischer.
Just for a while, rest for a while. I can hear the thunder and the sound beating inside when you're around. It's been so long since I first met you, since we made love. You know how time flies. Yes, it's true, right from the start. I believe in the church of the heart. Yes, it's you that made me be part of and believe in the church of your heart, in the church of your heart.
Heute ist Thomas Klappstein bei uns im Studio. Er ist Autor zahlreicher Bücher. Er ist in der Jugendarbeit tätig, Pastor, Trauer- und Hochzeitsredner und er gestaltet, wie heute auch, Radiobeiträge. Schön, dass Sie da sind, Herr Klappstein. Habe ich noch was vergessen bei Ihrer Vielseitigkeit?
Nö, schon gut ausgefüllt gewesen, genau. Ja, bin auch noch verheiratet, habe 2 Kinder.
Sie wohnen zwar in Duisburg, aber Sie sind auch hier im Umkreis tätig. Deswegen freuen wir uns, dass wir Sie heute auch hier im Mörser-Studio zu Gast haben. Und ursprünglich sind Sie ein Nordlicht und sind dann hier zu uns in die Gegend gekommen irgendwann mal.
Richtig, ich komme ursprünglich aus dem Raum Hamburg. Ich bin in einem Vorort groß geworden, der früher mal zu Hamburg gehörte. Meine theologische Tätigkeit, pastorale Tätigkeit hat mich ins Ruhrgebiet geführt, unter anderem nach Marl und dann nach Duisburg. Und dann sind wir nachher hier hängen geblieben. Und als ich aufgehört habe, hauptamtlich als Pastor zu arbeiten, haben wir uns entschieden, erstmal in Duisburg zu bleiben. Unsere Kinder klein waren, sollten Schule beenden. Meine Frau hat den Job und ich bin dann erstmal in die Freiberuflichkeit gegangen. So, als das, was ich schon erwähnt habe, Trauerredner, Hochzeitsredner, Prediger auch, schreib halt, mach Presseöffentlichkeitsarbeit und ab und zu mal Radiobeiträge für den Sender ERF.
Wir könnten angesichts Ihrer Vielseitigkeit jetzt über viele Dinge sprechen. Ich habe mir mal Ihr Buch Steine werfen ohne mich zu Gemüte geführt und das würde ich gern so ein bisschen mit Ihnen heute beleuchten. Da steckt einiges drin an Botschaften und da würde ich gerne mal beginnen mit der Hauptfigur Sebatia. Die hat ja eine Geschichte, das heißt, die wurde nicht nur für dieses Buch kreiert, sondern die hat eine Entstehungsgeschichte.
Es war einmal, wir hatten so eine Jugendgottesdienstreihe geplant und ich hatte halt überlegt, wie kann man die inhaltlich gestalten, außer Musik und so weiter. Also viel mit guter, neuer, moderner Musik, jungen Leuten. Und meine Intention war immer so, wenn ich als Pastor gearbeitet habe, ist auch heute eigentlich auch noch so, wie kann man Menschen wirklich mit der Botschaft so der Bibel des Neuen Testamentes erreichen, mit der Botschaft Jesu, von welcher Perspektive kann man ausgehen? Und ich habe mich immer versucht, so ein bisschen reinzuversetzen in Menschen, die sich ein bisschen annähern wollen, aber noch ein bisschen was wissen wollen, skeptisch auch sind. Und dann kam mir irgendwann der Gedanke, so einen pharisäischen Geheimagenten zu entwickeln und den auftreten zu lassen. Das habe ich dann damals auch gemacht. War beim ersten Jugendgottesdienst halt ganz gut hingehauen. Bin auch entsprechend aufgetreten, dunkel gekleidet mit Sonnenbrille und habe mir so eine Begebenheit aus dem Neuen Testament ausgesucht, wo ich dann diese Person habe erstmal auftreten lassen. Also der Grundgedanke war einfach, dass dieser Sebatia von seinen Auftraggebern, von den Pharisäern, die damals ja so herrschende Schicht im Volk waren, die so ein bisschen das gesellschaftliche Leben auch bestimmt haben, einen Auftrag bekommen habe, die Person Jesu zu beobachten, der gefährlich wurde für das Establishment, weil er eine andere, nicht nur eine andere Botschaft, aber die nochmal anders interpretiert hat als das Establishment und im Grunde genommen so ein Counterpart war für die Pharisäer, die er sich als Hüter der, ich sag mal so, wahren Botschaft gesehen hatten. Und von daher gab es ja auch Konflikte, ist ja auch geschildert im Neuen Testament. Diese Figur des Geheimagenten ist natürlich keine biblische Figur, aber ich habe sie einfach mal frei interpretiert und versucht mal die Position eines Skeptikers oder einer Person einzunehmen, die sich zunächst mal aus beruflichen Gründen mit diesem Jesus beschäftigen muss und dann anfängt sich so ihre Gedanken zu machen über ihren Auftrag, den sie eigentlich hat und ob das alles noch so kompatibel ist mit dem, was sie da erlebt und sieht und feststellt. So schädlich ist er ja doch gar nicht.
Also Sebatia ins Leben gerufen worden. Und, Herr Klappstein, wie ist er denn dann zur Hauptfigur des Buches geworden?
Das war für diese Jugendgottesdienstreihe, habe ich das mal entwickelt. Das hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Dann habe ich es auch mal in Dresden bei so einem großen Jugendkongress mit unserer Gemeinde eine von vielen Jugendgottesdiensten dort gestaltet, da die Figur auftreten lassen, danach nach Vorgabe noch mal ein paar neue Storys entwickelt. Und ich hatte immer so die Idee gehabt, das würde ich ganz gerne mal als Buch veröffentlichen. Und es gibt zu dem Buch, was jetzt existiert, tatsächlich einen Vorläufer, das ist 20 Jahre alt. Da habe ich dann verschiedenen Verlagen mal angeboten. Dann haben auch mal so Zeitschriftenverlage zugeschlagen oder haben gesagt, okay, wir würden mal so einzelne Storys veröffentlichen. Und dann gab es einen sehr spontanen Kontakt zum Aussaat-Verlag, zur Neukirchener Verlagsgesellschaft in Neukirchen-Flühen, also hier in der Nachbarschaft von Moers. Und habe das da einfach vorgestellt, Manuskripte da gelassen und kriegte relativ schnell gesagt, okay, würden wir gerne was machen. Aber nicht nur als reines Geschichtenbuch, sondern wir würden gerne so ein Praxisbuch draus machen. Der damalige Lektor und Programmleiter hat gerne Praxisbücher rausgebracht. Und das sollte eine Hilfe sein für Leute, die in der Jugendarbeit stehen und Jugendgottesdienste zum Beispiel gestalten. Das heißt, ich musste dann drumherum was basteln, also komplette Programmabläufe mitliefern. Zentral waren natürlich die Stories von Sebastian. Aber so drumherum auch noch Liedvorschläge, Moderationsvorschläge, Gebetsvorschläge und solche Sachen. Das haben wir dann auch gemacht, ist auch veröffentlicht worden, lief auch gut, war auch schön. Aber ich habe immer noch mal im Kopf gehabt, ich würde es gerne noch mal so als reines Geschichtenbuch haben, als reines Geschichtenbuch rausbringen. Und das habe ich mal mit mir rumgetragen, dann auch noch so verschiedene Verlagen angeboten, die wollten das dann nicht so. Und dann habe ich so eine kleine Auszeit genutzt im Jahr 2024, im Frühjahr. Da war ich auf einer Reha und habe dann aber auch ein bisschen Zeit gehabt zwischendurch und habe nochmal die Storys überarbeitet und habe das Setting verlegt auf eine griechische Insel, wo dieser Sebastian Urlaub macht und an so einem Storytable seine Geschichten erzählt.
Ich habe vorher noch nichts von einem Storytable gehört. Was hat es damit auf sich? Das erzählt uns jetzt der Autor Thomas Klappstein.
Es ist so, dass wir im Corona-Jahr 2020, da kommt man nicht so stark reisen, aber Griechenland, Kreta hat aufgemacht und ein Kumpel von mir, mit dem ich auch schon ein paar Sachen zusammen gemacht habe, geschrieben habe, Frank Bonkowski, wir waren dann zusammen auf Kreta, auf der Nordseite und wollten dann auch mal in so einen Berglauf hochfahren. Kornas war das, haben uns Fahrräder gemietet, sind da hochgefahren, also immer noch gucken, ob wir es noch schaffen. Und dann sind wir dort angekommen, haben uns erstmal in eine kleine Taverne gesetzt, einen Kaffee getrunken, Espresso und wollten das Dorf erkunden. Sind so 100 Meter weit gekommen und dann war da so ein kleiner Laden, Mandali hieß der, und davor stand ein großer Tisch, wirklich großer Tisch und darüber war ein Schild Storytable. Und wir, oh, Storytable, was ist das denn? Also Geschichtentisch so, ne? Und dann war da gerade einer der Inhaber draußen, das hat ein Ehepaar betrieben, die eigentlich aus Holland kamen, aber schon lange auf Kreta leben. Arno hat uns dann erzählt, es ist eigentlich so ein Tisch, den es früher hier in jedem Bergdorf gab, weil da haben sich Leuten Geschichten erzählt, die sie mitgebracht haben aus anderen Orten. Da wurde Geschichte weitergetragen aus vergangenen Generationen. Da wurde über Philosophie diskutiert, über Glauben diskutiert und was weiß ich nicht alles, wurde erst noch das erklärt. Letztendlich war das so, dass wir, glaube ich, 3 Stunden da zusammengesessen hatten und uns unterhalten haben über Storytable, über alles Mögliche. Es wurde langsam dämmerig und vom Dorf haben wir so viel gesehen, also von der Taverne bis zum Storytable 100 Meter und sind dann einen anderen Tag nochmal hoch und haben uns das mal genauer angeguckt. Aber dieser Storytable hat uns fasziniert, weil wir so gedacht hatten, eigentlich ist es ja das, was zum Beispiel Kirche oder auch Gemeinde ausmachen soll, dass man sich irgendwo trifft, austauscht und ins Gespräch kommt und über sein Leben ins Gespräch kommt und was einen bewegt. Und das hat mich nicht so ganz losgelassen und dann hatte ich halt nochmal überlegt, wie gesagt, wollte diese Geschichten des Sebastians nochmal so extra präsentieren. Aber habe gedacht, so wie vor 20 Jahren, nee, das muss irgendwie einen anderen Kick kriegen. Und dann ja, kam ich so auf die Idee, das an so ein Storytable zu verlegen. Also allerdings auch in der Zeit, in der ihr wirklich gelebt habt, also 2000 Jahre zurück. Und das er aber auf einer der griechischen Inseln, das ist ja alles Mittelmeerraum, auch da, wo Jesus gelebt hat und so, Israel. Und dass er dann immer so ein Schiff genommen hat und da Urlaub gemacht hat und dann so ein Storytable entdeckt hat, sich einfach mal dazu gesellt hat und angefangen hat zu erzählen. Eigentlich aus seinen Protokollen, die er mal geschrieben hat, aus seinen Erlebnissen. Auch immer erzählt, ich darf es eigentlich nicht weitersagen und so weiter, aber hier kriegt es ja keiner mit. Und ja, das ist dann so raus entstanden. Also auch, dass da an diesen Tischen auch Gemeinschaft gepflegt wurde, Wein getrunken wurde, gegessen wurde und so weiter und sich dabei ausgetauscht wurde. Und weil er diese Geschichten, weil ihn das so fasziniert hatte, was er da erlebt hat, nicht für sich behalten konnte, hat er es einfach weitergegeben.
There are some people who say we cannot tell whether we are saved or whether all is well. They say we only can hope and trust that it is so. Well, I was there when it happened, and so I guess I ought to know. You
Yes, I know when Jesus saved me,
saved my soul.
The very moment he forgave me,
made me whole.
He took away my heavy burdens, Lord, he gave me peace within.
Peace within.
Satan can't make me doubt it,
I won't doubt it.
It's real and I'm gonna shout it,
I'm gonna shout it.
I was there when it happened, and so I guess I ought to know. I don't care who tells me salvation is not real. Though the world may argue that we cannot feel the heavy burdens lifted and the vile sins go, I was there when it happened, and so I guess I ought to know. Yes, I know when Jesus saved me,
saved my soul.
The very moment he forgave me,
made me whole.
He took away my heavy burdens, Lord, he gave me peace within.
Peace within.
Satan can't make me doubt it,
I won't doubt it.
It's real and I'm gonna shout it,
I'm gonna shout it.
I was there when it happened, and so I guess I ought to know.
Sie erzählen einige Geschichten, die wir aus der Bibel kennen. Wieso sind es genau diese Geschichten geworden, genau diese Abenteuer von Jesus?
Ich muss dazu sagen, ich habe erstmal geguckt im Neuen Testament, weil da immer die Begegnungen stattfinden oder wo das Leben Jesu geschildert wird, immer so, und wo auch die Begegnungen stattgefunden haben zwischen Jesus und den Pharisäern. Es herrschte damals ein bestimmtes Gottesbild, was geprägt war durch die Theologie der Pharisäer, durch das, was sie auch weitergegeben haben. Die haben ja neben dem Alten Testament, was es ja schon existierte, noch viel drumherum gebaut an Gesetzesvorschriften. Gibt es auch heute noch manchmal, dass das so bei den Leuten vorherrscht, wenn sie sich mit dem Glauben auseinandersetzen, denken sie, das hat ganz viel mit Vorschriften zu tun, man muss alles richtig machen und dann ist man bei Gott gut angesehen. Das ist eigentlich der Gegenteil ist der Fall. So, dass Gott, dass Jesus einfach mit den Leuten in Kontakt hatte, bei denen das Leben nicht so 100% auf der Reihe ist, aber das hat dann was mit Gnade zu tun und so weiter. Und ich wollte so Situationen haben, an denen man das gut schildern konnte. Und da habe ich halt mal geguckt, es gibt noch viel mehr im Neuen Testament, aber das wollte ich ja auch so langsam aufbauen. Ich wusste ja noch nicht genau, wo das enden wird. Und so eine erste Situation war halt, die heißt dann auch anders als gedacht, die Geschichte, wo Jesus mit seiner Gefolgschaft an einem Sabbat, wo man eigentlich nichts unternehmen sollte und durfte, über so ein Feld spazieren ging und dann wurden Ehren ausgerauft zum Essen. Nach pharisäischem Gesetz ging das nicht. Und da waren ein paar in der Nähe und dann gab es einen Disput und das habe ich dann halt so versucht zu schildern. Und der Sabbatier kommt dann so zum Gedanken, also wenn das wirklich so ist, wie das Jesus da gesagt hat, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen zum Beispiel, dann ist er eigentlich ganz anders, als ich gedacht habe. Und das hat sich ein bisschen fortgesetzt. Und dann habe ich immer so Situationen rausgesucht, wo tatsächlich Jesus mit den Pharisäern ein bisschen in Konflikt geraten ist, wo er seine Sichtweise dargelegt hat. Also er wollte sie nicht vorführen, aber die haben sich eigentlich selber vorgeführt. So sind dann auch oft Diskussionen ausgewichen, also wenn er Sachen auf den Punkt gebracht hat.
Herr Klappstein, eine der Geschichten in Ihrem Buch bezieht sich auf das Bibelzitat: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.
Ein Ding, das wollte ich mal gerne hin. Das heißt, dieses Steine werfen ohne mich. Es ist auch eine Geschichte, da wird eine sogenannte Ehebrecherin zu Jesus geführt. Und ich habe mir immer gesagt, warum eigentlich nur die Ehebrecherin? Warum nicht auch der Ehebrecher? Da sind immer zwei dran beteiligt normalerweise. Und haben dann halt gesagt, okay, wir haben sie beim Ehebruch ertappt. Und ich habe das dann so ein bisschen ausgeschmückt, ausgebaut, gesagt, haben die nachts Razzien gemacht oder geguckt, was irgendwelche Pärchenbildungen sind, die nicht genehmigt sind und so. Keine Ahnung. Und die haben halt gesagt, nach Gesetz Mose und so weiter muss sie gesteinigt werden, ne? Also sterben. Und Jesus sagt, ja, kurz Zeit gelassen, sich niedergekniet, Ruhe reinbringen lassen. Wenn ich die Storys präsentiere, ist da auch mal so eine Ruhe drin und sagt, ja, okay, könnt ihr machen. Aber wer ohne euch, ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. Also irgendwo klar zu machen, kein Mensch ist perfekt. Keiner, auch nicht Leute aus der herrschenden Schicht und so weiter. Bin einfach gekommen, um Dinge, die vielleicht nicht gut sind, die nicht in Ordnung sind, irgendwo auf die Kette zu kriegen. Und ich habe immer die Menschen im Blick. Und hat dann zu der Frau gesagt, okay, hat dich einer verurteilt? Nö. Dann verurteile ich dich auch nicht. Aber guck mal, dass du dein Leben ein bisschen besser auf die Kette kriegst. So. Ist vielleicht auch gut für dich.
Das Leben mit Hilfe des Glaubens auf die Kette kriegen, das drückt seine Frau Claudia Klappstein in ihren Liedern aus. Wie hier mit dem Titel »So ist er«.
Thank you.
Ich spreche heute mit dem Autor Thomas Klappstein über sein Buch Steine werfen ohne mich. Ich habe mich gefragt, was fasziniert Sebatia so an Jesus, dass er selbst so einen radikalen Lebenswandel in Betracht zieht, dass er seinen Job riskiert?
Ist ja oft so, dass wir Dinge tun, aber denken, wir müssen sie tun, weil die uns auch von oben vorgegeben ist, gegeben sind. Wir stecken oft in, wir haben manchmal gesellschaftlichen Zwängen, manchmal auch in Jobzwängen, wo wir denken, wir müssen die Sache hauptsächlich richtig machen, damit das mit der Vorgesetzte das vernünftig oder die Vorgesetzten das vernünftig mitbekommen und dass ich hier einfach meine Ruhe habe. Und sind aber oft im inneren Konflikt mit uns selber. Und das passiert Sebatia halt auch. Und das muss nicht immer darin enden, dass man den Job aufgibt. Das kann darin manchmal enden, dass man sagt, okay, also diese Ziele hier, die mir hier vorgegeben sind, kann ich nicht mehr weiter mitverfolgen oder weiter unterstützen. Kann mal so sein, es muss aber nicht so sein, sodass man versucht, irgendwo so eine innere Freiheit für sich auch zu gewinnen. Es gibt in jedem Job Situationen, die man gerne macht und wo man gut dabei ist und auch Sachen, die macht man halt, weil sie dazugehören und so weiter, klar. Ich denke, dass Sebatia auf jeden Fall fasziniert, dass Jesus immer einen ganz anderen Blick auf die Menschen hat, also wirklich, ich sag mal, einen menschlichen Blick auf die Menschheit hat und auf die Menschen hat. Und er möchte, dass sich das Leben der Person, die mit ihm zusammenkommt, positiv verändern. Das ist eigentlich immer da passiert. Das ist auch in den Situationen, in den Storys, die ich mal so als Grundlage gewählt habe und wo Sebatia Jesus erlebt hat, ist das auch passiert. Das fasziniert Sebatia eigentlich. Das ist auch das, was mich fasziniert an Jesus. Dass nie geguckt wird, ist er die perfekte Person, die sich ihm nähern kann, sondern es sind eigentlich immer Menschen, immer Gestalten, die in irgendeiner Form gehandicapt waren, körperlich, geistig, psychisch oder halt in Lebensumständen waren, die eigentlich nicht okay sind, aber die Gesellschaft hat Jesus gesucht. Wurde auch früher genannt Freund der Sünder und Säufer. Das ist das, was mich fasziniert, aber was Sebatia dann halt auch fasziniert und so ein bisschen, das soll rübergebracht werden. Und ganz interessant ist vielleicht so in diesem Zusammenhang, ich habe ja noch andere Bücher gemacht, Geschichten, so weihnachtliche Kurzgeschichten, da sind wir mit so einem Programm unterwegs mit meiner Frau und wir waren jetzt im letzten Jahr, 2024, auch in Ostdeutschland gewesen, in Wismar, haben da eine Lesung gehabt und da habe ich das Buch nicht aktiv, ich weiß kurz drauf hin, aber ich lese da nicht draus, weil das keine Weihnachtsgeschichten sind. Aber das hat sich eine Frau sehr genau angeguckt, hat sie das mitgenommen auch und hat gesagt, es ist eigentlich richtig. Also Autoritäten sind schon wichtig, aber die können nicht in unser Leben hineinregieren. Und wir müssen uns unsere eigenen Gedanken machen, zur eigenen Meinung kommen und diese Meinung auch formulieren und auch danach handeln. Und das fand ich ganz interessant. Das ist eigentlich das, was ich damit auch ein bisschen auf den Weg bringen wollte, dass Menschen sich anfangen, so damit auseinanderzusetzen. Also Jesus galt als Revolutionär zur damaligen Zeit, weil er gesellschaftliche Konditionen und so weiter oder das, was Usus war in der Gesellschaft, so ein bisschen angegriffen hat, kritisiert hat. Aber was er eigentlich wollte, ist, dass die Menschen eine Perspektive für ihr Leben haben. Das wird zugekleistert durch Institutionen und durch irgendwelche äußeren Zwänge und so weiter.
Ja, man liest die Botschaft raus, Herzensweisheit vor Gesetzestreue und Ideologie, denke ich. So kann man das auf jeden Fall zusammenfassen.
Ja.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And
This'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Right,
some of us got to live as well, you know. Right. All right, it's a lot. Let's get this place up there.
Right,
and change this mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Never made the money back, you know. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Sie haben eine sehr lockere Erzählweise. Ist es vielleicht auch so ein bisschen die Aufforderung, dass man die Bibel leicht und nicht so verkniffen sehen kann, lesen kann?
Also den Inhalt schon, ja klar, genau. Es sind ja in der Regel durchweg Geschichten, die in der Bibel erzählt werden. Gerade auch Jesus erzählt eigentlich immer eine Geschichte. Wenn er irgendeine Weisheit weitergeben und Wahrheit weitergeben will, dann erzählt er eine Geschichte und anhand einer Geschichte. Aus dem Alten Testament gibt es ganz viele Geschichten. Und ich finde, wenn wir uns das ein bisschen zu eigen machen und so rangehen, das erstmal als Geschichten lesen, dann ist schon mal viel gewonnen. Es werden natürlich auch Weisheiten präsentiert, theologische Weisheiten. Ich gehe davon aus, dass es mehr gibt als dieses Leben hier auf der Erde und dass da jemand ist, der es auch mal in Gang gesetzt hat, der auch was vermitteln will, eine Botschaft vermitteln will. Aber er hat es ganz viel durch Geschichten gemacht. Und von daher tun wir uns sicherlich manchmal gut daran, uns damit noch mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Und wenn wir in dieser Richtung was weitergeben wollen, das auch versuchen, in Form von Geschichten zu machen, ein bisschen lockerer zu machen. Also nicht nochmal extra Regeln aufbauen. Das ist zum Beispiel bei den Pharisäern, ja, mit denen Jesus begegnet ist. Die haben noch extra Regeln aufgebaut, aber im Grunde genommen einfach nur, um ihre Position zu sichern, um ihre Macht zu sichern. Und das passiert sicherlich auch manchmal in Kirchen, in kirchlichen Strukturen. Nicht nur und auch nicht bewusst, aber manchmal auch bewusst. Aber das ist sicherlich auch eine Sache, wo man ins Nachdenken kommen könnte und sollte. Und auch die Art und Weise, wie präsentiere ich eine christliche Botschaft.
Ja, es liest sich sehr locker und leicht auf jeden Fall. Ja, Herr Klapstein, wo können denn interessierte Hörerinnen weiter auf ihren Spuren und auf den Spuren der Figur Sebatia zukünftig wandern?
Also erst natürlich, indem sie sich unter Umständen das Buch besorgen. Gibt es ja in Papierform, gibt es auch in E-Book-Form. kann man sich in allen gängigen Buchhandlungen besorgen oder Online-Buchhandlungen. Das ist dann die E-Book-Version. Und sich die Geschichte mal zu Gemüte führen. Ich habe im Moment keine aktuellen Sachen, wo ich sie live präsentiere. Ich habe sie letztes Jahr nochmal auf Korsika live präsentiert. Da habe ich so eine Woche gestaltet mit einem guten Kumpel zusammen, der die Musik gemacht hat. Dieser Frank Bunkowski, mit dem ich auf Kreta war. Wir haben da früher junge Erwachsenenfreizeiten geleitet und waren jetzt nochmal in so einem Ferienprogramm. Da habe ich die Figur halt auch präsentiert, beziehungsweise auch die Geschichten aus dem Buch präsentiert. Sowas könnte ich mir auch mal vorstellen in regelmäßiger Reihenfolge in Kirchengemeinden, wenn da mal eine Woche angesetzt ist oder auch in regelmäßigen Abständen. Ich habe das ja über all die Jahre immer wieder in verschiedenen Veranstaltungen auch präsentiert. So mal so eine Skifreizeit, wo ich angefragt wurde, ob ich die Inputs machen kann, oder mal eine Segelfreizeit mit schwer erziehbaren Jugendlichen und solche Sachen, das dann auch versucht zu präsentieren. Aber da ist jetzt aktuell für dieses Jahr noch nichts geplant, kann sich aber noch entwickeln.
Also sie haben zahlreiche weihnachtliche Bücher veröffentlicht. Und bei der Recherche bin ich auch auf das Buch gestoßen, dass einer gestorben ist, heißt nicht, dass einer gelebt hat. Spiegeln sich da die Erfahrungen aus Ihrer Tätigkeit als Trauerredner wieder?
Ja, genau. Das war mal so ein Herzensprojekt, was ich immer umsetzen wollte. Und das tatsächlich auch vielen Verlagen wieder mal angeboten habe, aber die wollten eigentlich nicht richtig rangehen. Und dann habe ich das Corona-Jahr 2020 genutzt, war eine lange Auszeit und so weiter und habe das einfach mal so für mich umgesetzt und das dann tatsächlich auch nicht im Eigenverlag, aber bei BOD veröffentlicht. Ist eine ganz interessante Geschichte. Also ich gehe davon aus, dass wirklich jedes Leben, was gelebt wurde, dass man es ernst nehmen muss und dass es wert ist, gelebt zu sein, gelebt worden zu sein. Und es gibt so einen Spruch von einem gewissen oder einer gewissen Bente, das heißt, dein Leben ist deine Botschaft an die Welt, sorge dafür, dass sie eine inspirierende ist. Und das war so der Grundgedanke, dass ich dieses Buch mal geschrieben habe. Da habe ich ganz viele Lebensläufe drin verarbeitet von Menschen, die ich schon mal beerdigt habe. Bei einigen konnte ich die Familie nochmal fragen, ob ich die Originalsachen benutzen darf. Bei anderen, wo ich nicht sicher war, habe ich das halt ein bisschen verfremdet, ein bisschen abgeändert. Aber das waren so Leben, die mich durchaus beeindruckt haben und einige sehr besonders. Zum Beispiel, ich habe meinen Opa selber auch beerdigt und sowas. Das war eine sehr wichtige Person in meinem Leben gewesen, der wirklich unheimlich viele positive Spuren hinterlassen hat. Und da schreibe ich auch noch einiges zu in dem Buch. Das geht in die Richtung. Und das Interessante ist, ich habe dieses Buch eigentlich immer dabei, auch wenn wir zu diesen adventlichen Kunstpausen oder im Advent unterwegs sind und weihnachtliche Geschichten und Adventsgeschichten präsentieren. Ich habe das vor eigentlich sonst nie groß darauf hingewiesen, aber vor 3 Jahren hatte ich noch mal so nur 2 Exemplare dabei und habe gesagt, ich habe hier noch so ein kleines Büchlein, die waren sofort weg. Seitdem präsentiere ich die immer und die Leute kaufen das oder besorgen sich die Bücher, weil das einfach ein Thema ist, was sie interessiert, worüber sie sich Gedanken machen. Zum einen, was für einen Eindruck will ich überhaupt hinterlassen auf dieser Welt und zum anderen natürlich auch mit der Endlichkeit des Lebens auseinanderzusetzen. So. Und das ist ja entstanden aus meiner Erfahrung als Trauerredner.
Wie kann man Sie buchen, Herr Klappstein, wenn man eine Trauerrede oder eine Hochzeitsrede von Ihnen gerne hören möchte?
Zum einen kann man mich selber live versuchen zu erreichen, unter meiner E-Mail-Adresse thokla1@gmx.de, thokla1@gmx.de. Was Hochzeiten angeht, es gibt auch eine Plattform oder eine Agentur, wo ich drin bin, Rent a Pastor. Das ist auch die Internetadresse. Darüber kann man gehen. Wie gesagt, man kann mich auch live kontaktieren. Und bei Trauerfeiern ist es oft so, dass Bestatter meine Daten haben und die mit mir zusammenarbeiten und mich dann ins Spiel bringen. Bei Bestattern, wo ich nicht gelistet bin, beziehungsweise zu denen noch keinen Kontakt habe, da kann man mich natürlich schlecht kriegen. Man kann natürlich sagen, man möchte gern den und den haben, dann können die versuchen, Kontakt aufzunehmen. Dann macht es fast Sinn, mit mir Kontakt aufzunehmen. Oder Telefon geht auch. 0174 7642 521.
Und wo bekommt man Ihre Bücher, Herr Klappstein?
Also tatsächlich in Buchhandlungen, die kann man da bestellen, wenn die nicht vorrätig sind. Also in den wenigsten sind sie vorrätig, aber es gibt so ein paar, immer wenn neue Bücher rauskommen, die haben die immer auf jeden Fall. In verschiedenen Regionen, wo ich mal gelebt habe, hier im Ruhrgebiet am Niederrhein, in Hamburg sowieso, ich habe mal in Hessen auch gelebt. Da kann man die ordern, die werden dann auch besorgt oder halt im Onlinehandel. Also die sind auf allen gängigen Online-Buchhandlungen. Wenn man meinen Namen eingibt, dann werden auch oft die Bücher aufgerufen und dann kann man die da bestellen.
Sehr schön, Herr Klappstein.
In diesem Moment geht irgendwo die Sonne auf, nimmt dein Schicksal seinen Lauf, erlischt irgendwo ein Stern. Scheint das Glück unendlich fern, werden Zwillinge geboren und Liebeslügen geschworen, werden Hoffnungen zerstört und ein Gebet erhört. Und irgendwo wird's gerade Sommer und anderswo schon Herbst und Menschen glauben fest daran, dass ihre Jugend wiederkehrt. Und als einer von Millionen steh ich hier und schau nach oben. Frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist. Und als einer von Millionen, der an Erinnerungen hängt, fühl ich, dass du gerade hier bist. In In diesen Augen sehe ich für immer. Scheint ein kleiner Hoffnungsschimmer, wird ein geschenktes Herz zur Last und durch Mitleid Geld gemacht. Wird ein Mensch zum Kampf gedrillt und ein Diktator altersmild, wird die große Chance verpasst und am Sterbebett gelacht. Und hinterm Licht wartet ein Tunnel und am Tunnelende Licht. Nur dass ein Plan dahinter steckt, zeigt sich für mich nicht. Und als einer von Millionen steh ich hier und schau nach oben. Frag mich, wo du gerade bist und wie es da wohl ist.
Ihre Frau, haben Sie jetzt schon öfter erwähnt, sie ist Ihre beste Kritikerin und Coworkerin. Was machen Sie sonst noch, wenn Sie nicht gerade auf Lesereise sind oder anderweitig beruflich unterwegs?
Jetzt so zu Hause und überhaupt und versuchen neue Geschichten auch zu entwickeln. Klar, dann viele Dinge auch im Haus kümmern. Ich habe tatsächlich auch noch eine halbe Stelle. Ich bin Theologe, ich bin gelernter Groß- und Auslandskaufmann. Und ich bin auch Diplom-Verwaltungswirt. Ich habe in Hamburg mal die Ausbildung dafür gemacht, war früher auch mal Beamter, mich da aber raus entlassen lassen, schon vor langer, langer Zeit. Und aktuell habe ich so eine, sagen wir mal, immer so der Brotjob, der durchgehend läuft, arbeite ich in der Betreuungsbehörde einer Kommune, am Rand vom Ruhrgebiet und begleite so betreuungsgerichtliche Verfahren und berate zu Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen, die auch von unserer Behörde mit erstellt werden und dann auch beglaubigt werden können. Das ist so das, was ich so kontinuierlich mache. Genau. Und sonst reise ich auch gerne, bin viel unterwegs und versuche dann da immer so neue Sachen, neue Impulse und Eindrücke aufzunehmen und die auch manchmal in Geschichten umzusetzen. Ansonsten, ich predige auch immer noch regelmäßig. Also ich bin in Gemeinden immer noch gebucht, habe zwei Gemeinden im Moment, wo ich so für einmal im Monat predige, weil da Vakanzen sind und die mich dann anfragen, ob ich das machen könnte.
Gibt es denn bei all der Vielseitigkeit auch noch eine Art Steckenpferd, so wo die allergrößte Leidenschaft hinfließt?
Das ist schon tatsächlich immer so, was das Steckenpferd. Ja, das Umsetzen von Buchprojekten, das mache ich total gerne. Ich habe noch zwei Autorenkollegen, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Das ist einmal dieser Frank Bonkowski, von dem ich schon gesprochen habe. Dann gibt es Micky Wiese. Wir haben einmal so ein Projekt zusammen gemacht, ging auch um weihnachtliche Kurzgeschichten als Trio Infernale quasi. Und da planen wir eigentlich ein neues Projekt, was wir dieses Jahr machen wollen. Wir haben noch andere Ideen gehabt, die wir auch Verlagen vorgestellt haben. Da sind die nicht so ganz drauf angesprungen. Und jetzt gehen wir aber nochmal diese andere Schiene. Also dieses Entwickeln von Buchprojekten. Ich arbeite dann auch gerne mit guten Leuten zusammen. Eine gute Grafikerin hier aus Mörs zum Beispiel, Silja Dreier, die früher auch im Brendo-Verlag war, wo so eine siebenbändige Reihe von mir erschienen ist, die jetzt aber auch in einigen Bereichen freiberuflich aktiv ist. So solche Sachen dann auch zu entwickeln, das ist eigentlich eine schöne Sache. So.
Ja, prima. Vielen Dank, Herr Klappstein, dass Sie bei uns waren, uns so viele interessante Dinge erzählt haben. Und hoffentlich hören wir uns bald mal wieder.
Ja, würde mich auch sehr freuen. War sehr angenehm. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und wäre schön, wenn sich das ein bisschen fortsetzen könnte. Es gibt noch viele Bücher, über die man sprechen könnte.
Geschichten aus der Bibel in die heutige Zeit übersetzt. Das ist Thomas Klappstein ein Anliegen. Steine werfen ohne mich ist ein Beispiel dafür. Wer noch mehr über seine Bücher und Aktivitäten wissen möchte, hier die Kontaktmöglichkeiten.
Meine E-Mail-Adresse thokla1@gmx.de, Telefon 0174 7642 521.
Wir wünschen einen schönen Abend. Am Mikrofon Nina Morsch und in der Technik Christel Kreischer.
There isn't an ocean too deep, a mountain so high you can keep me away.
True love from lunch and forever. Bürgerfunk. Radio mit Leib und Seele.